Daran ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Wir wollen miteinander das Lied 32 singen. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, 32, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Jesus, du Christus Gottes, du hast uns diese schönen Festtage geschenkt. Und wir haben so viel Freude und Liebe erfahren von vielen Seiten. Und da wollten wir noch viel mehr deine ewige göttliche Liebe entdecken, die in unserem Leben so viel Licht verbreiten kann. Bei uns ist es oft so dunkel. Wir sehen unseren Weg nicht mehr. Oft ist es dunkel, weil wir nicht in die Zukunft blicken können. Oft ist es dunkel, weil wir weit weg von dir leben und dein Wort und deine Wahrheit verleugnen. Da bitten wir dich, leuchte du hell in unser Leben hinein, dass wir alle in diesem Licht stehen, von dem wir in diesen Tagen so viel gesungen und geredet haben. Lass doch dein Licht hell leuchten bei uns, dass unser ganzes Leben und Tun in deinem Licht geprägt und erleuchtet ist. Und wir bringen dir auch all das Dunkle in unserem Leben, das, was vor dir nicht recht ist, dass du es hell machst in deiner Vergebung. Wir bringen dir die Fragen und Zweifel und Rätsel unseres Lebens. Rede zu uns und mach uns gewiss und fest durch dein Wort. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Du bist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Amen. Wir freuen uns, dass Frau Rieker uns vorhin schon mit dem Vorspiel erfreut hat und dass heute Familie Laudenschlager uns nun musiziert. Es ist eine Triosonate von Telemann in G-Moll. Jetzt einen Satz vor der Schriftlesung und einen Satz nach der Schriftlesung. Lese aus der Offenbarung des Johannes aus dem ersten Kapitel einige Verse von der großen Größe Jesu. Das passiert gerne an Weihnachten, dass wir vor lauter Betrachten des Kindes vergessen, dass Jesus der Herr der Welt ist, der Richter der Welt. Von Vers 4 ab: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, Welches ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden? Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter. Ja, Amen, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Vielleicht eines der schönsten Weihnachtslieder hat uns Gerhard Terstegen geschenkt. Er war ja von Beruf Kaufmann und wurde dann, um ein wenig der Hektik in seinem Beruf auszuweichen, Textilfacharbeiter. Und war ein Mann, der sich viel Zeit nahm, um über das Wort Gottes nachzudenken. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören 33, wir singen die Verse 1 bis 4. Ich freue mich, dass Sie diese Festtage benutzen, um mehr aus dem Wort Gottes zu verstehen. Denn das ist der Grund, warum wir so viele Feiertage geballt am Christfest haben. Steckt ja immer auch ein tiefer Sinn dahinter. In der langen Tradition hat man immer wieder den zweiten Weihnachtsfeiertag als Gedenktag für die Märtyrer gefeiert. Man hat sich daran erinnert, dass ja dem Christuszeugnis widersprochen wird. Ich habe Ihnen erzählt, dass erst vor wenigen Wochen in Nepal eine ganze Gottesdienstgemeinde verhaftet wurde, weil das Christuszeugnis nicht ertragen wird. In Äthiopien rechnen wir mit der Zahl von 8000 Christen, die um ihres Glaubens willen inhaftiert sind. In vielen Teilen der Welt geht das weiter. Die Sowjetunion hat die Zahl der Inhaftierten nicht abgenommen. Aber heute erinnern wir uns, dass das Christuszeugnis auch innerhalb der Christenheit umstritten ist. Nicht bloß, dass die Feinde Jesu kämpfen wie Herodes, der das große Blutbad in Bethlehem anrichtet, sondern auch unter Christen gibt es viele, die die Majestät und Größe Jesu leugnen, für die Jesus nichts ist als nur ein Mensch. Und nach der Ordnung unserer Kirche ist für den heutigen Sonntag nach dem Christfest der Abschnitt von 1. Johannes 2 gegeben. Wenn Sie in Ihren Bibeln aufschlagen, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, da wird zuerst erzählt, dass wir gewiss gemacht worden sind, im Wissen um Jesus. Aber dann wird vom Antichristen gesprochen, von jener letzten Macht, die auch am Ende der Weltgeschichte noch einmal die Christengemeinde in eine große Verfolgung stürzt und viel Verwirrung anstiftet. Und die ersten Vorläufer dieser antichristlichen Macht waren damals schon in der Urgemeinde wirksam. So sieht das Johannes. Ich lese von Vers 21 bis Vers 25. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Herr, schenke uns das große, erfüllte Leben heute. Amen. Die ersten Christengemeinden waren ja erstaunlich lebendig. Das wissen Sie alle, wie die von einer großen, herzlichen Liebe erfüllt waren. Einer kümmerte sich um den anderen, da saß man nicht so stocksteif in der Bank, da hat man sich gekümmert um den anderen. Man hat den anderen besucht, man ist ihm nachgegangen, wo einer Not hat, hat man geholfen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Von einer unbeschreiblichen Liebe waren sie füreinander, sie traten auch füreinander ein. Nur an einer Stelle waren sie ganz hart. Wenn einer in der Mitte der Gemeinde Zweifel an Jesus, dem Gottessohn, hatte. Ich habe gerade diese Worte nur mit Zittern lesen können. Und es ist noch gut, wenn wir vor dem Wort Gottes erzittern. Wie Johannes da redet.
Wenn er sagt, wenn da in unseren Christfeiern sie alle in den Reihen sitzen und fröhlich singen, Christ, der Retter ist da. Aber da ist einer, der meint das gar nicht so, weil er Jesus gar nicht als den Retter seines Lebens preisen will. Der ist ein Lügner. Lüge, Lüge, schreit er da. Ausgerechnet der Johannes, der so große Worte von der Liebe immer wieder sagte. Ausgerechnet der Johannes, der sagt, Gott sei Liebe. Der Johannes, der sagt, wer seinen Bruder hasst, der sei ein Totschläger. Der sagt, aber an einer Stelle muss es klar sein, bei aller großen Liebe, die unser Herz erfüllt, da kann es keine Kompromisse geben in der Christengemeinde, wo die Ehre und Würde Jesu, des Christus Gottes und des Gottessohnes geleugnet wird. Ganz ähnlich war es ja bei Paulus. Und das ist durchweg das Zeugnis des ganzen Neuen Testaments. Paulus, der das hohe Lied der Liebe geschrieben hat. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen rede, dann hätte er Liebe nicht. Dieser Paulus ereifert sich und sagt, wenn jemand das Evangelium an dieser Stelle verdreht und euch einen anderen Christus predigt, als den, den wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das trifft uns heute an diesem Sonntag nach dem Christfest ganz besonders hart. Weil das für uns ja viele Fragen aufwirft. Wie ist denn das mit dem Christusbekenntnis? Jesus, der Gottessohn. Wir wissen das von den ersten Christen, dass sie selbst noch in ihren Katakomben diesen Fisch angemalt haben. Auf Griechisch Ichthys, und mit diesen Buchstaben von Ichthys wollten sie umschreiben. Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Das war für sie der Punkt, wo sie keinen Kompromiss geduldet haben. Mag der eine oder andere in den Gottesdienstformen verschieden gedacht haben. Wir wissen nicht einmal, ob sie miteinander alle das gleiche Tauverständnis hatten. Aber Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter, das war für sie unauflöslich. Jetzt habe ich drei Punkte, einfach dem Text entsprechend. Viele haben ihn noch nicht begriffen. Ihn, den Christus Gottes. Diesen Weihnachtstagen können Sie einmal genau hinhören, wie viele verschiedene Deutungen Sie hören können über das Kind in der Krippe. Und wenn die ganze Welt die Weihnachtslieder summt und singt und wenn alle sich an der Krippe einfinden, dann rätselt man ja immer wieder, warum zieht das alle Menschen an, obwohl doch so wenige es sind, die Jesus wirklich als Herrn in den Entscheidungen ihres Lebens anerkennen. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Das Kind in der Krippe ist so süß menschlich. In der Tat, Gott wurde Mensch. Und Gott wollte uns die Gabe des Menschseins in der Gestalt Jesu groß machen. Sie dürfen nie gering denken von ihrem irdischen Leben. Das ist eine große Möglichkeit, dass sie zur Entfaltung bringen können. Aber so viele, die jetzt in diesen Tagen mit uns Weihnachten feiern und jetzt sind wir gefragt, wie wir es verstehen. Die hören immer nur das und sagen, schau, das ist doch schön, dass uns einmal gezeigt wird, das Menschliche. Das Menschliche ist schön. Liebe, die wir weitergeben. Güte, die wir ausstrahlen. Und in diesen Tagen wird dann oft gesagt, es kommt ja gar nicht so sehr auf die Dogmen an, auf die Lehre der Kirche, sondern es geht mehr um das Leben. Ob du ein Mensch bist, der diese Liebe ausstrahlt und der den Frieden lebt und der die Güte wirklich darstellen kann mit seinem Leben, das ist richtig, darum geht es. Und ich hoffe, dass Sie das alles auch in Ihrem Leben sich als Ziel gesetzt haben. Ich will das Gute. Aber wenn in unseren Tagen für viele unserer Mitchristen ihr gesamtes Glaubensleben damit sich erschöpft, dass sie sagen, Jesus hat mir dieses vorgelebt, dieses Gutsein und dieses Menschsein, und Jesus ist mir gleichsam nur ein Beispiel für mein tägliches Handeln, dann würde Johannes dazwischen springen und sagen, das ist eine Lüge. Wie kann Johannes so ein hartes Wort sprechen? Wie kann er so viele heute hart verwunden? Ganz einfach, weil er sagt, du kannst das ja gar nicht leben. Können Sie es denn? Leben Sie das doch einmal, die Liebe Jesu. Leben Sie das einmal in Ihrer Familie, in Ihrer Ehe, in Ihrer Verantwortung, in Ihrem Beruf, unter Ihren Kollegen. Leben Sie das einmal. Ich möchte nur für andere da sein. Ich muss Ihnen da sagen, dass Sie das gar nicht können. Das ist immer wieder so schwer, dass man sich mit solchen Lehren betrügt. Das war schon zu Zeiten des Johannes so. Es gab damals eine große moralische Bewegung zur Zeit der ersten Christenheit, diese Gnosis, wo die Menschen alle sagten, wir möchten Gott nachstreben, das Göttliche mit unserem Leben verwirklichen. Und sie kamen dann zusammen und redeten mit großen und feierlichen Worten von der Güte des Menschen. Und immer wieder waren es die Apostel, die gesagt haben, das ist eine Lüge. Du kannst das Gute ja mit deinem Leben gar nicht wirken, weil in deinem Leben die Eigensucht so groß ist. Das Böse. Und dann sprachen sie von der Sünde. Ich verstehe gut, dass heute das Wort von der Sünde nicht mehr ertragen wird. Dass man sagt, wie kann man bloß so reden? Das ist ein altmodisches Wort. Wo unser Leben doch voll ist und ihr Leben voll ist von Streit, von Zwietracht, von Unrecht, von Selbstsucht. Unsere modernen Welt, wo man jedes Milligramm Luftverschmutzung misst, jedem Gift nachspürt, das in den Flüssen sich ist, und man völlig unfähig ist, das Böse im eigenen Herzen zu kennen. Da ist es das Evangelium, das uns nicht erlaubt, am Christfest in einer solchen Weise die Geburt Jesu misszuverstehen, als ob es nur darum geht, dass uns Jesus die rechte Menschlichkeit vorlebt, das für andere Dasein, bedingungslose Liebe leben und wie die Ziele alle heißen. Sie brauchen einen Retter. Sie brauchen einen Heiland, der für Sie am Kreuz stirbt. Und da muss Blut fließen, damit Ihre Schuld getilgt ist. Ihr Leben ist so zerstört, dass Sie gar nicht mehr das Gute tun können. Sie brauchen einen Heiland, der Ihnen ein neues Herz schenkt. Und darum sagt Johannes, wer leugnet, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Lügner. Der betrügt sich selber. Und er will da wieder ins Licht rücken, dass Jesus gekommen ist, um solche gescheiterten, sündigen Menschen zu retten. Er ist der Christus, der Retter der Welt, der Retter der Verlorenen. Lügt euch doch nichts in die Tasche. Er ist der Retter. Mein zweiter Punkt, aber wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Glauben hat, das gibt's ja. Sie haben alle immer wieder die Gespräche mit Menschen, die sagen, ich habe so oft gegrübelt und nachgedacht. So viel, was Jesus mir sagt, leuchtet mir ein, Worte der Bergpredigt. Aber wenn ich dann glauben soll, dass Jesus der Christus ist, das, was da Johannes im Vers 22 so unterstreicht, dann kann ich das nicht glauben. Jesus war doch ein Mensch, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Nehmen Sie mal ein Religionsbuch Ihrer Kinder in die Hand. Steht bloß drin, dass man mit historisch-kritischer Wissenschaft von Jesus eigentlich nur ein paar Dinge feststellen kann, dass er geboren ist, gekreuzigt wurde, Alles andere sind Aussagen, die der Glaube erkennt und preist, aber ich kann das nicht glauben. Da möchte ich Ihnen ein ganz einfaches Rezept empfehlen, das uns Johannes hier anpreist. Er sagt, du sagst, du kannst das nicht. Dann stell dich einmal hin vor das Bild des gekreuzigten Christus und sag langsam ins Angesicht des heiligen Gottes hinein, Gott, ich glaube dir nicht. Du bist mir viel zu unzuverlässig. Dein Wort ist mir viel zu verdächtig. Ich kann das nicht annehmen. Und dann sagen sie, so kann ich es auch nicht ins Angesicht Gottes sagen. Aber Johannes sagt, das tun sie doch. Ihr Glaube lästert doch die Ehre Gottes. Wem sagen sie denn das, dass sie nicht glauben können? Und wem glauben sie denn? Du glaubst nicht dem heiligen Gott, der dir seinen Sohn gibt, und der ihn nicht bloß damals in die Krippe gibt auf das bisschen Stroh, sondern der ihn dort am Kreuz elend sterben lässt. Für dich. Du stehst immer noch da und schüttelst mit dem Kopf und sagst, warum? Und Gott sagt, das ist lauter Liebe für dich. Das heißt, warum liebst du mich? Eine dumme Frage. Ich weiß auch nicht, warum meine Frau mich liebt. Sie liebt mich. Freu dich, dass Christus dich liebt. Und dass dir die Liebe Gottes da offen steht. Wer nicht glaubt, dass Jesus der Christus ist, der macht Gott zum Lügner, sagt Johannes. Der macht Gott zum Lügner. Das ist gar kein harmloses Geschehen und man steht da plötzlich unter einem großen Druck. Das alles hat Christus getan, weil er uns zur Entscheidung rufen will. Will uns zur Entscheidung rufen. Wir können am Christfest nicht bloß dastehen und Weihnachtslieder singen, sondern wir sind zur Entscheidung gerufen. Glaubst du das oder machst du Gott zum Lügner? Und ich darf Ihnen noch ein Stückchen weit helfen aus diesen Zweifeln heraus. Wenn ich das eben so hart gesagt habe, dann sage ich das als einer, der selbst immer wieder gegen seinen Unglauben kämpft. Und Sie kämpfen gegen Ihren Unglauben. Treten Sie Ihren Unglauben nieder und geben Sie Gott die Ehre. Für die ersten Apostel war das, und gestern haben wir es in der Predigt gehört, ganz entscheidend wichtig. Sie haben das gesehen und betastet. Es war Ihre Lebenserfahrung mit Jesus. Es war doch nicht eine Kopflehre, die Sie sich erdacht haben, sondern es hat ihr Leben verwandelt. Jetzt darf ich Ihnen das so sagen, wenn Sie in den ganzen Spannungen Ihres Lebens drinstehen, wo Sie ringen nicht bloß mit Zweifeln, sondern mit den Versuchungen Ihres Lebens, mit den schrecklichen Bildern, die Sie immer wieder belasten, mit dem Bösen, das Sie heimsuchen, mit dem Streit, mit dem Unrecht, das in Ihrem Leben geschieht, dann auf einmal wird Ihr Zweifel gar nicht mehr so möglich sein. Sie stehen ja schon vor dem heiligen Gott. Und Sie müssen sich entscheiden und sagen, will ich weiter zweifeln oder möchte ich das annehmen? Dass er mir das zeigt, sieh, wenn du deinen Bruder hast, dann bist du schon ein Totschläger. Du bist ja gar nicht der Mensch der Liebe. Ich mache dein Leben neu. Ich komme als der Heiland deines Lebens. Nehmen Sie doch in diesen Weihnachtstagen Christus den Retter an, der Ihr Leben verändert, der Ihnen neue Gedanken gibt, der Herr Ihres Lebens sein will. Der große Unterschied, ob es am Christfest nur um Menschlichkeit Jesu geht oder darum, dass Jesus Herr meiner Menschlichkeit wird und meiner Unmenschlichkeit, der mein Leben verändert und erneuert. Christus wohnt in mir. Und nachher den Vers singen, süßer Immanuel, wird auch in mir nun geboren. Ich möchte doch dich, Jesus, als Herrn meines Lebens haben. Du, Christus, musst in mir wohnen. War den ersten Christen wichtig und ist heute in unseren Gemeinden wichtig, ob wir eine Gemeinde sind, die Jesus, den Christus, preist. Und nicht bloß mit Worten, das war dem Johannes wichtig, sondern ob wir das Leben, wie beim letzten Punkt, es geht um das Leben. Verhängnisvoll ist, wenn man das heute auseinanderreißt. Ich habe in diesen Tagen so ein Interview im Fernsehen gesehen,
wo das dann auch so groß drin war. Ach, da ist die Amtskirche mit den Dogmen, aber wir sind mehr fürs Leben. Wir halten nicht viel von der Bibel, aber wir sind die Guten, die die Welt prägen und verändern. Wir leben dem Christus. Die anderen, die reden bloß davon, die Kirchenspringer, aber wir sind die richtigen Christen. Da werden Gegensätze gezeichnet. Im Übermut und in der Überheblichkeit. Man kann Lehre und Leben nicht auseinanderreißen. Johannes redet von der Wahrheit, die Jesus so wichtig war, dass er sie bis zum Ende selbst noch im Verhör vor Pilatus bekannte. Ich bin die Wahrheit. Und er hat sich als Gottes Sohn bekannt, selbst dem zornigen Hohepriester gegenüber, der seine Kleider zerriss, sagt er, ich bin es. Und wenn wir von Jesus reden, dann meinen wir nicht irgendeinen leeren Begriff der Menschlichkeit, sondern wissen wir, dass dieser Christus gemeint ist, der heute zur Rechten Gottes sitzt, der Herr der Welt, dem alle Macht gegeben ist. Dieser Christus kommt zu uns als Mensch und begegnet uns in diesen Weihnachtstagen und er klopft bei ihnen an und will ihr Herr sein. Lassen Sie ihn ein, das ist doch wichtig fürs Leben. Der Johannes sagt, darin ist das wahre Leben erschienen. Darin ist es erschienen. Und wer Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Denken Sie mal vor, der hat das Leben nicht. Er sagt, und wenn man noch so sehr in Saus und Braus lebt und wenn man alle Güter anhäuft, die diese Welt bindet, der hat das Leben nicht. Er geht am wahren Leben vorbei. Das wahre Leben hat man nur, wenn man den Christus als Herrn seines Lebens erkennt. Ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen das illustrieren? Das schlägt ja unserem ganzen Denken so ins Gesicht. Wenn ich all den vielen Leuten, die heute so viel Erfülltes haben, sage, ihr habt das Leben nicht. Und behaupte, nur wer Christus hat, hat das Leben. Dann findet sich das immer wieder durch all die Verse des Johannesevangeliums. Und ich habe gedacht, ich kann es Ihnen am schönsten zeigen, eben doch mit jenen urchristlichen Märtyrern. Wenn Sie die ersten Christengemeinden verstehen wollen und das, was sie unterschieden hat von unserer seichten Kirchlichkeit heute, dann war es das, dass sie bedingungslos das bekannt haben, Jesus ist der Christus Gottes, der Herr der Welt. Das ging lange gut, weil sie gute Facharbeiter waren und solide Familienverhältnisse hatten und die Leute achteten sie und sie hatten großen Einfluss. Aber als die Kaiser darauf kamen, sich als Gott verehren zu lassen, kam es zum Konflikt. Die Kaiser hatten natürlich selber nicht dran gedacht, dass sie Gott wären. Der Augustus hat ja selber darüber gelacht und es gibt viele Zeugnisse, wie sie um ihre Menschlichkeit wussten und eigentlich nur einen Spaß daran hatten, die Menschen zu fuppen. Und zu sagen, ihr müsst alle von mir einen Knicks machen. Und da sagten die Christen, vor einem Menschen von Fleisch und Blut machen wir keinen Knicks. Den beten wir nicht als Gott an. Merken Sie, wie auf einmal der Rücken unbeugsam war. Die Christen waren demütige und bescheidene Leute. Aber wenn es darum ging, Gott zu ehren und zu ihnen, sagen sie, niemand neben Christus werden wir akzeptieren. Fast wortwörtlich so, wie es dann 1934 die Barmer Erklärung in ihrem Punkt 1 erklärt hat, dass wir Jesus Christus als das eine Wort Gottes ehren und ihm vertrauen und niemand sonst anerkennen, der irgendetwas über uns sagen kann. Und das gibt uns den Mut, Nein zu sagen zu allen anderen Ansprüchen auf unser Leben. Und dann wurden die Christen zuerst mal vorgeladen. Man hat ihnen gesagt, ja, könnt ihr nicht doch ein bisschen das tun? Einer, der 27 Jahre im Dienst der Armee war, der sagte dann zu seinem Vorgesetzten, ich habe dem Kaiser jeden Wunsch erfüllt, ich habe mein Leben nicht geschont für dieses römische Reich. Aber wenn ich Jesus verunehren sollte, dann tötet mich lieber. Und dann sind die Christen vorgeführt worden, ihren Henkern und gestorben. Weil sie davon nicht weichen konnten, Jesus ist der Christus Gottes und Retter meines Lebens. Wenn in unseren Tagen Christen darüber diskutieren, ob Jesus der Gottessohn ist,
dann sind wir sehr, sehr weit weg von dieser ersten Christenheit. Und die Kraft des Glaubens haben wir verloren. Johannes würde uns sagen, ihr habt nicht bloß den Glauben verloren, ihr habt das Leben verloren. Und am liebsten hätte ich es Ihnen jetzt noch im Original Wortlaut zitiert, was diese Christen in den letzten Minuten vor ihrer Hinrichtung gerufen haben, wo sie gesagt haben, der Herr ist meine Zuflucht. Noch im Schatten des Todes sagten sie, nee, das Leben nehmt ihr mir nicht. Ich gehe zum Leben. Ich habe doch das Leben, wo Christus ist. Und wenn Sie aus diesen Weihnachtstagen herausgehen, haben Sie Christus. Im Gewühl Ihrer Arbeit haben Sie Augenblicke der Stille. Wenn Sie nachts nicht schlafen können, haben Sie Christus, den Herrn, der Sie hält und der Sie trägt. In den Ängsten Ihres Lebens. Unter Druck der Menschen, wenn sie nicht wissen in Entscheidungen, was sie tun sollen, haben sie Christus vor Augen. Das ist das Leben. Amen. Nun singen wir vom Lied 33 noch die vier letzten Verse. 5, 6, 7 und 7a. Und beten. Jesus Christus, du Herr der Welt, wir tun so schwer gerade beim Leben. Wenn wir aus diesen Festtagen wieder hinausgehen, in die Aufgaben, die uns dort gestellt sind, im Beruf, auch gerade im Blick auf das neue Jahr, dann kommen wir so oft unter Druck. Wir spüren, wie die Anforderungen viel größer sind, als dass wir sie leisten können. Wir merken, wie wir oft die falschen Entscheidungen treffen. Und wir können so versucht werden und abfallen von dem, was gut und richtig ist. Und es geschieht so viel Sünde und wir reden so viel Törichtes.
Wir werden schuldig an den Menschen um uns herum und wir erkennen, dass wir sterbliche, kranke Menschen sind, die dahin müssen. Da wollen wir dich als Retter ehren und anerkennen. Dir, Jesus Christus, gehören. Ohne dich sind wir verloren. Ohne dich können wir nichts tun. Herr, bewahre uns vor diesem Trug, als ob nur ein wenig Willen dazugehören würde, um etwas Neues zu machen, wo du uns allein herausführen kannst. Wir wollen dich aus diesen Festtagen mitnehmen, als den Herrn unseres Lebens. In unseren Gedanken und in unseren Entscheidungen sollst du allein uns bestimmen, unser Herr sein. Und wir wollen dich auch bitten, dass wir immer wieder zurückfinden in deiner Christenheit auf dieses Wichtigste, auf dein Retteramt, dass du aus der göttlichen Welt kommst, um uns verlorene Menschen selig zu machen. Wir möchten dich bitten, dass du uns dieses, dein kostbares Evangelium erhältst. Wir wollen dich bitten für alle, die sich vorbereiten zum geistlichen Dienst in Bibelschulen und Ausbildungsstätten. Wir möchten dich für alle bitten, die deine Zeugen sind in ihrem Beruf und in ihrem Leben, dass sie dein Wort unverkürzt weitersagen und anderen den Weg zu dir zur Rettung zeigen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den 5. Vers vom Lied 32. Immer schön, wenn Sie nach unserem Gottesdienst ein wenig sich auch um Ihren Nebensitzer oder Ihre Nebensitzerin kümmern. Wir freuen uns ja immer wieder, dass auch Freunde da sind und Gäste und so weiter, dass Sie zurechthelfen. Auch wichtig ist mir die Übersicht über unsere Gottesdienste, dass man die findet, dass man auch ein bisschen was hört voneinander. Hinten liegen die Notizenzettel auf, da sind die Gottesdienste auch an Silvester eingeschrieben. Wir hatten ja letztes Mal zum ersten Mal diesen früheren Gottesdienst um 16:30 Uhr, der sehr stark besucht war. Machen wir dieses Jahr wieder und den zweiten haben wir dann nur als Abendmahlsgottesdienst mit Predigt, dass Sie sich einfach da zurechtfinden und ein Neujahr und so fort. Das Opfer heute ist wie gestern für dieses Spänerhaus in Mainz. Wir freuen uns, dass so viele Aktivitäten jetzt entstanden sind, Hilfen zur Ausbildung der jungen Theologen. Es bedrückt uns, ja, wie viele auch in ihrem Studium keine Klarheit finden über Jesus Christus. Und darum freuen wir uns über all die Hilfen, die gläubige Christen anbieten. Studienbegleitende Häuser, merkwürdig, dass da auf dem Opfer ein besonderer Segen liegt. Wie das Albrecht-Bengel-Haus, aber es sind doch schon verschiedene andere entstanden. Dazu gehört das Spänerhaus in Mainz, wo Bibel gläubige junge Leute zusammen sind, die sich helfen in der ganzen Schwierigkeit der Theologenausbildung an der Universität, hier sich zuzurüsten im Verständnis der Bibel als Zeugen des Wortes Gottes. Vielen Dank für alle Gaben. Im Anschluss an diesen Gottesdienst ist ein Taufgottesdienst für das Kind getauft, Stephanie Lisa Hahn. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.